Es ist Donnerstag vorm ersten Monument der Radsportsaison 2024 und deine gelbe Linie Besenwagen schaukelt dich gemütlich über den Turquino Pass. Bald kommt das Meer in Sicht. Wir cruisen mit dir durch die ersten Frühlingsblüten an der Riviera. Capo nach Capo, Cipressa, Poggio. Es wird immer hektischer. Der Besenwagen wird immer schneller. Wir schießen um die Linkskurve am Gipfel des Poggio und stürzen uns in die Abfahrt. Jetzt ist der Zeitpunkt, den Gurt etwas fester zu ziehen. Der Besenwagen zieht fast alle Radmuttern aus den Felgen, so heizen wir um die Kurven. Aber keine Sorge, das Selbstbewusstsein deiner Fahrer ist stabil wie auf Schienen und so wird die Abfahrt bewältigt. Via Roma ist erreicht, die Türen gehen auf. Wenn dir nicht schlecht geworden ist, kannst du jetzt mit dem Fahrer reden. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und ich war gerade in dem Moment, als du gesagt hast, im Donnerstag dachte ich, nee, heute ist doch Dienstag. Aber habe ich realisiert, dass
unsere Folgen donnerstags rauskommen.
Ja, ja, ich hab momentan, schön, dass ich so reinstarte, aber ich habe vorhin auf der Autofahrt, habe ich mir schon wieder meinen Song überlegt. Heute ist ja wieder, heute müssen wir unseren Song wieder sagen, oder? Und ja, wie, jetzt, also ich bin übrigens in Köln für unsere HörerInnen, deswegen.
Wir sind heute alle in einem Raum
mal wieder. Ja, wir sind halt alle in einem Raum, wo wir jetzt dann irgendwie Live-Podcast machen. Und jetzt zuckt dir mit den Schultern, wenn ich sage, mit Song. Ich habe mich richtig darauf gefreut, weil ich habe einen Banger.
Das ist doch gut.
Ich habe einen richtigen Banger am Anschlag.
Gut.
Wo ich auch.
Willst du direkt den raushauen?
Nee, wo ich auch
kann dir sagen, seit unserer letzten Aufnahme habe ich immer noch keine Musik gehört.
Das ist sehr gut, weil ich habe ja letztes Mal gesagt ATB und dann habe ich ja über die Zeit verstanden, was gesagt wird. Und den Song, den ich heute vorschlage, habe ich ganz oft falsch mitgesungen und ein sehr, sehr wichtiges Wort darin immer falsch gedacht. Ich dachte mir, der Song hieß komplett anders, als er eigentlich heißt. Das kann ich mir nachher erklären.
Okay. Alles klar.
Lass uns kurz zum Reingehen hier ein Wort über unser neues Interface verlieren. Paul, beschreib das kurz.
Ja, wir haben so richtige...
Wir sind jetzt Next Level. Also Besenwagen jetzt auf jeden Fall hochgefahren hier.
Ja, also das Interface sieht aus wie die Steuerungsanlage von so einem Subwoofer aus einem Golf 3 oder Golf 4 Anfang 2000er.
Besenwagen also, war bei West Coast Customs.
Ja. Auf jeden Fall.
Pimp my ride.
Ja, sehr stabile Vibes. Also, ich habe richtig Bock, raus und ans Auto zu gehen und einfach aufzudrehen.
Also, weißt du? Wir haben einfach das fetteste Interface jetzt am Start hier.
Ja, unser Fabian, unser Redakteur, / Cutter, / alles, freut sich auch richtig.
Ja, ja, der hält uns für bescheuert auf jeden Fall.
Genau, was geht sonst so bei euch, Jungs?
Ja, ey, du hast gerade schon gesagt, Freitag Live-Podcast. Wir machen uns so langsam warm. Deswegen sind wir heute auch zu dritt. Müssen wir alle aushalten. Aber ich glaube, es wird geil. Ich freue mich. Vor allem, ich habe von unserem Gast, ist ja diesmal nicht so geheim, Bernhard Eisel. Ich habe noch nie ein Wort mit ihm geredet. Ich glaube aber, dass er ganz cool ist. So, für mich wird das auf jeden Fall...
Spricht auch Deutsch.
Sprichst du Deutsch?
Ja.
Für mich wird das eine gute Folge. Ich kann viele Sachen fragen.
Ja, bei mir ist eigentlich gerade nicht so viel Zeit zum Radfahren, blöderweise. Also zwischen Regen und Rennen in Belgien ist nicht so viel Zeitraum. Deswegen gibt es bei mir auch nicht so viel Neues. Aber interessant ist ja, warum Paul eigentlich hier in Köln ist, oder? Also nicht nur wegen dem Live-Podcast, sondern du fährst morgen eine Leistungsdiagnostik.
Ich fahre morgen wieder Leistungsdiagnostik. Ja, ich habe ja immer das Ziel, wenn ich nach Köln komme,
neuen Rekord aufzustellen.
Einen Welttour-Vertrag zu kriegen.
Ja, genau. Nee, dass ich ja ganz viele Termine reinpacke. Ich fahre noch zu Schwalbe, Sachen testen, Strecke angucken in Aachen, Fotoshooting noch zwischendrin. Das ist alles in den nächsten 2,5 Tagen. Ja.
Ja, aber wie stehen die Aktien? Was glaubst du, kommt
bei der Leistungsdiagnostik
raus?
Die steigen gerade wieder Bitcoin.
Crypto Bro, ja.
An was hast du gearbeitet? Letztes Mal war ja V2 Max schon absolut rekordverdächtig. Denkst du, wird nochmal höher? Hast du jetzt an der Schwelle gearbeitet?
Also oder? Höher geht nicht. Wie logisch das Limit erreicht.
Da hört die Anzeige
das logisch, hört auch. Das logische Limit ist erreicht.
Nee, Schimo Wismar hat auch schon angerufen.
Wie bei Tschernobyl, Anzeige ist zu Ende.
Ja, genau. Ja, ich lebe ja nicht so weit weg von Tschernobyl, kann auch daran liegen. Nee,
wenn du jetzt deine V2 Max leakst hier, dann hast du morgen einen Anruf von Robert Wagner. Da kommt er zum Live-Podcast da reingestürmt.
Haben die jetzt auch ein Seniorenteam?
Hä?
Haben die jetzt auch ein Seniorenteam?
Nee, das ist egal. Hauptsache deine V2 Max hoch, wenn die hoch genug ist.
Ja, also, ja, ist egal. Aber, nee, die wird, also, wenn die bis runtergegangen ist, wäre jetzt nicht verwunderlich, weil hauptsächlich Grundlage und Durability. Also auch Durability gar nicht so viel gemacht, sondern viel Kilometer und Zeit absitzen, weil meine VLA Max zu hoch ist und war, wahrscheinlich immer noch zu hoch ist und auf jeden Fall zu hoch war. Genau, deswegen, die sollte runtergegangen sein. Und dadurch Schwelle dann hoch, hoffentlich. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann muss ich halt weiter trainieren.
Ja, wann geht's eigentlich wieder rund bei dir? Das nächste Mal.
Ich fahre mein erstes Rennen am 7. April in Österreich.
Ah, Straße.
Nee, UCI, Gravel. Von Johnny Hoogeland das Rennen.
Ah, geil.
Ja.
Johnny.
Genau. Und ja, das ist so der Saisonstart. Ich fahre vorher noch das Hasenrennen, oder heißt das, glaube ich, das Hasenrennen bei uns am Ostermontag in Brandenburg irgendwo. Und kann diesmal nicht nach Schöneich. Oh, schöne Überleitung, ne? Habe ich mir gerade so richtig hingebaut. Aber ich kann allen nur wieder ans Herz legen, nach Schöneich zu reisen am 1. April.
Auf jeden Fall.
Ist auch wieder Bundesliga-Rennen, Junioren.
Ich habe gesehen.
Frauenrennen, Männerrennen.
Die Amateure, also das, was mal die C-Klasse war, die müssen jetzt auch das große Rennen mitfahren. Die müssen auch 144 Kilometer fahren. Dafür muss man nicht mehr um 8.15 Uhr morgens an der Startlinie stehen, was früher immer die absolute Killer war.
Also, wir hatten uns übrigens eingeladen, dich auch und auch Wilma. Also dich auch, Andi, wenn du willst. Ne? Du
kannst schön euch.
Ja.
Okay.
Also, ihr könnt fahren.
Ja, ja. Denk mir das schon.
Genau, also wie gesagt, wenn ihr da in der Gegend wohnt, an dem Tag ein Radrennen fahren wollt, schaut da mal vorbei und guckt euch das an bei Radnet. Rad-net.de, da kann man.
Was kann man da? Nix.
Da kann man sich anmelden.
Da kann man sich versuchen durchzuklicken.
Genau, und dann kann man sich da anmelden. Ja, aber ernsthaft, schönes Radrennen, sehr empfehlenswert, auch absolut. Zum Zugucken.
Gibt's, Racing Circle auch.
Sehr guten Start. Kuchen. Ja, genau.
Erste Straßeneinsätze vom Racing Circle. Ich freue mich schon. Jetzt auch Cape Epic-Einsatz am Wochenende geht's los. Speed Company und Racing Circle. Und dann Straße. Schöneich.
So, haben wir das.
Aber auch mal wieder kurzer Zwischeneinwurf. Deutsche Radrennszene Straße, wo die Rennen wegsterben. An diesem Tag einfach 3 Rennen.
Ja, aber das ist ja, das können wir in Deutschland aber auch sehr gut. Also das ist ein Qualitätsmerkmal, dass die wenigen Radrennen, die stattfinden, auch immer am gleichen Tag stattfinden.
Also Ahrweiler und
aber Münsterberg. Ganz, das ist wirklich, das ist ja nicht erst seit 2-3 Jahren ein Thema, das ist ja schon seit Ewigkeiten ein Thema, ne? Aber das,
keiner geht wird's weg nicht, von seinem
Traditionsrennen. Ist natürlich auch 1. April ist, oder dieser Ostermontag ist halt so ein traditioneller Termin auch für viele. Aber wenn es natürlich so wenige Radrennen gibt, wäre schon schön, wenn man sich da irgendwie ein bisschen versucht zu sortieren. Aber gut, wir haben keine Ahnung.
Also Schöneich, auf jeden Fall, ich glaube, ich bin 3-mal Schöneich gefahren oder so.
Ich jetzt 2-mal. Immer
also
wieder.
Also du aber gut. Mehr Kilometer als ich in den 3-mal.
Ja. Also ich würde da echt hinfahren, aber das ist halt aus Berlin wirklich das komplett andere falsche Ende von Deutschland, von mir aus gesehen. Ich wurde auch gefragt, wann wir mal einen Live-Podcast in Süddeutschland machen. Habe ich gesagt, das südlichste wird Frankfurt am Main sein. Da meinte er ja nicht Main, aber in Süden meine ich ja, das südlichste wird Frankfurt am Main sein.
Ja, wir waren ja schon mal in Stuttgart immerhin. In München waren wir auch
München
schon.
Und vielleicht.
Ach stimmt, wir haben ja schon einen Süddeutschland-Podcast gemacht, klar. Ja.
In der Nähe von Süddeutschland. Vielleicht noch ein bisschen weiter südlich.
Wir sind gerade in Verhandlungen.
Ja, über das Land kann ich jetzt gerade noch gar nicht so viel Negatives sagen.
Dann muss es auch nicht.
Nee, mache ich auch nicht.
Ja, ich habe auch nichts zu erzählen, außer dass ich meine niedrigste Ruheherzfrequenz heute erzielt habe.
Die ist viel nicht, also du bist so weit vor mir, also schon einiges vor mir.
Ich habe mal geguckt in der Besenwagengruppe, wo irgendwie 350, 400 Leute mittlerweile drin sind, auf Whoop. Ich bin Platz 9.
Stark.
Aber ganz kurz, was sieht man halt nicht in der Gruppe alles? Ist jetzt keine Werbung, das interessiert mich jetzt mal gerade wirklich.
Ja, du kannst alles sehen, du musst nur, also eingestellt ist Erholung, glaube ich, und dann kannst du aber so über so einen Button filtern und kannst auch HRV und Ruheherzfrequenz einsehen.
Also die sehen, wann ich einen schlechten Tag habe?
Ja. Aha. Wenn man das sehen will. Ich glaube, die Speed Company Racing Gruppe, die ist privat, weil die ist ja ist besonders witzig, weil
schreiben die
zwei
auch was
sehr
rein.
Gute Sportler, aber
wirklich
sehr schlechte Werte, sehr schlechte Vitaldaten,
ja.
traditionell.
Ja. Da wird ja auch traditionell Half-Wheeling-Contest gemacht, von daher, da passiert ja, das schon mal.
Also da werden die 90er-Jahre-Trainingsmethodiken
die würden sich über unseren Subwoofer-Verteiler da freuen. Ja.
Definitiv. Definitiv, ja, viele Dinge stehen an jetzt am Wochenende. Sonst nicht viel zu erzählen, aber wir können ja jetzt mal so reingehen, ein bisschen in Radsport, oder?
Ja, mich würde eure Meinung zum ersten Auftritt von Primus Roglic interessieren.
Gehen wir gleich damit rein. Richtige Banger.
Richtiger Paul-Move.
Ja, natürlich. Wir brauchen uns da jetzt nicht irgendwie hinarbeiten, oder?
Also, Andi hat ja gerade gesagt.
Ja, nee, jetzt
Jumbo. Der Wismar Lisebike glaubt er, gar nicht so gut. Alle anderen machen es nur einfach scheiße.
Ja, und in dem Zusammenhang möchte ich hier mal kurz sagen, weil ja Leute auch immer, die quasi die Maßregeln uns beide, Basti, ja, und sagen mal, Andi ist so reflektiert. Wenn ihr wüsstet, was bei uns in der WhatsApp-Gruppe abgeht, da ist Andi, also Andi wäre ein guter Politiker, weil der reißt sich vor dem Mikro zusammen. Aber außerhalb, also wenn das Mikro nicht an ist, alter Schwede, ey. Da hängt manchmal der Boomer raus. Aber
WhatsApp-Gruppe ist das Ahrtal von Anstaub.
Ja, okay, ja. Genau. Genau. Und das war so ein Kommentar von Andi wieder im Off, den er wahrscheinlich hier vor dem Mikro nicht sagen würde.
Das kann er, glaube ich, unterschreiben halbwegs.
Ja, also man fragt sich ja schon, ne? Ich meine, die haben jetzt wieder Paris-Nizza, Tirreno gewonnen. Finde ich mittlerweile richtig scheiße, dass solche Events parallel laufen, muss ich sagen.
Stimmt, also
ich bin mittlerweile fast voll dabei, diesen World-Tour-Kalender komplett zu entzerren und die Termine zu verschieben. Als erstes Team überhaupt. Beide Rennen in einer Saison gewonnen.
Das zu lesen.
Ja, es ist auch nicht so einfach, muss man sagen. Ne?
Naja, du musst erstmal zwei starke Teams haben. Ja.
Ein bisschen Zufall ist jetzt da auch dabei. Also auch Matteo Jürgensen hat jetzt nicht so richtig klar damit gerechnet, dass er gewinnt.
Ja, gut, Vorfeld vielleicht nicht.
Aber der war schon der Stärkste.
Ich habe ein Interview mit ihm gehört.
Aber um zu dieser Aussage zurückzukommen, natürlich stellt man sich ja immer wieder diese Frage, was macht Jumbo-Visma, was alle anderen nicht machen? Und ich glaube, die machen nichts, was alle anderen nicht machen. Aber die machen es halt durch die Bank weg gut. Und ich glaube, viele an Jumbo-Visma gemessen haben so gut wie alle Teams Defizite. Und ich glaube auch nicht, dass viele Teams das Budget haben, das überhaupt zu machen, ja, wenn sie es auf dem Schirm hätten. Ich glaube, viele Sachen fehlen da auch einfach im Bewusstsein. Ich glaube, gerade bei so Teams, die schon lange existieren, die schon lange keine Personalwechsel mehr hatten, ist so eine gewisse Betriebsblindheit auch auf jeden Fall. Ja, also ich meine, dass es immer noch Teams gibt, die mit Schlauchreifen fahren oder so. Also, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, warum die nicht wissen, dass es einfach sehr viel langsamer ist, dass es schnellere Optionen gibt, ja, auch mit ihren Sponsoren. Und das ist, also bei manchen Sachen, da wundert man sich einfach so, okay, warum macht das Team das nicht? Ja, also wir haben schon Taktikbesprechungen natürlich oder Taktiken von Teams besprochen in den letzten Wochen, die auch das ist Jumbo ja nochmal leichter machen. Also viele Sachen fallen denen gerade auch so vor die Füße, sage ich mal, ja. Also dass Jorgensen jetzt Paris-Nizza gewinnt, das konnte man vorher nicht erwarten. Ja, der war sehr, sehr stark, also wahrscheinlich mit der stärkste Fahrer beim Opening Weekend. Hat aber auf so einem Niveau das noch nicht gezeigt. Ja, und natürlich profitiert er so ein bisschen davon, ja, dass vielleicht Evenepoel einen taktischen Fehler macht, sich auf Roglic konzentriert und ihn dann fahren lässt. Aber ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass da einfach viele Teams, also die von außen wirkt natürlich jedes Team super professionell, aber ich glaube, was so hinter den Kulissen, wie manche Teams geführt werden, man hat ja noch ein bisschen mehr Einblick.
Aber warum
das ist echt krass.
Wismar so gut hin?
Naja, Beispiel, gut, also sie haben natürlich eine grundlegend andere Struktur.
DSM versucht das ja seit Jahrzehnten gefühlt auch.
Das ist ja gar nicht so, das ist ja nicht richtig. Also DSM, muss man sagen, hat die Struktur von Jumbo-Visma ja entwickelt oder zuerst mal erstellt. Ja? Also auch Marijn Seemann, der jetzt bei Jumbo-Visma dafür verantwortlich ist, hat das Ganze schon bei DSM in die Wege geleitet. Man muss natürlich dann sagen, vielleicht, wenn man so ein Team aus Experten aufstellt, da muss man natürlich auch die richtigen Experten zu Rate ziehen. Und ich weiß nicht, ob das bei DSM immer noch so ist, weil sie auch viel Personal verloren haben. Also an Jumbo Visma, an Tudor. Und vielleicht hat man es da nicht geschafft, die Leute gut zu ersetzen. Weil ich meine, das Team war mega erfolgreich. Ja, also wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, Etappensiege mit Hirschi, mit Grau Andersen, haben aber viele Fahrer verloren, aber haben auch viel Personal verloren. Und deswegen ist das Team vielleicht auch nicht mehr auf dem Niveau, wo es mal war. Aber im Endeffekt haben sie diese Grundstruktur, die Jumbo Visma hat, ja, und so von der Betreuung des einzelnen Fahrers, mit der Idee, jeden Fahrer bestmöglich vorzubereiten zum vollen Leistungspotenzial zu bringen. Das kommt so ein bisschen daher. Andere Teams sind jetzt noch nicht so unbedingt strukturiert. Natürlich gibt es auch noch Teams, die so gleiche Mentalität haben, ja, also die Performance des Fahrers über alles stellen. Aber auch das, ja, was man eigentlich so für eigentlich gegeben nehmen müsste, ist nicht bei allen Teams so. Ja, also viele Teams gucken schon so, okay, hier müssen wir einen Kompromiss machen und so, weil das ist dann einfacher für das oder jenes. Ich glaube, dass da einfach bei Jumbo Visma vieles richtig funktioniert und andere Teams einfach Defizite in verschiedenen Bereichen haben, an dieser Messlatte gesehen. So, und aber das, was Jumbo Visma macht, sollte eigentlich mehr oder weniger der Standard sein. Also vielleicht nicht in allen Bereichen, ja, die haben schon auch irgendwo eben Budget und Ideen, wo andere jetzt noch nicht dabei sind, ja, ob sie jetzt noch mal hier irgendwo ein bisschen Material rausholen aus dem Schuh, der dann noch mal leichter wird und für den Fahrer dann einfach besser funktioniert. Und also die haben schon noch so Kleinigkeiten, aber die machen nicht diesen Leistungsunterschied aus, ja.
Wir haben jetzt hier so auch schon angesprochen, zwei Beispiele. Roglic geht weg von Visma in ein neues Team, neue Struktur. Jürgensen kommt hin aus einem Team, was mutmaßlich nicht so eine professionelle Struktur hat. Movistar. Ich habe, also erstmal hatte ich mir gedacht, Jürgensen eigentlich super spannende Geschichte im Moment. Denken sich natürlich jetzt noch mehr Leute. Könnte ich mal einladen, auch zu uns in Podcast. Kann ich auch immer noch machen. Zumindest kennen wir das Management. Und dann habe ich aber gesehen, er ist gerade schon aktuell in einem Podcast und habe mir den dann heute mal angehört. Und das war jetzt nicht super erhellend, was er da erzählt hat. Er hat einfach gesagt, dass er halt selber hat sich schon auf Podiumniveau oder wollte in die Rundfahrt reingehen. Er wusste, dass er fit ist, wollte in die Rundfahrt reingehen. Das Team hat ihm signalisiert, so Top 10, wären wir schon zufrieden, so, wenn du das schaffst. Er hat aber gesagt, so, macht hier keine halben Sachen und er traut sich Podium zu, er geht auf Podium. Und dann ist halt alles perfekt gelaufen, hat eine Traumwoche erwischt, alles ist ihm irgendwie zugeflogen, Feeling war super. Er wusste auch, dass er wesentlich fitter ist und dann wurde er eben gefragt, was denn jetzt anders ist als vorher. Dann hat er erstmal gesagt, so alles, eigentlich wirklich, und vor allem sein Training. Und auf da nochmal eine Rückfrage, was denn da jetzt anders sei, ob es härter sei als vorher. Oder
nichts zu sagen, ne?
Oder doch, hat er gesagt. Oder mehr auf ihn abgestimmt und so weiter, meinte er. Nee, er macht eigentlich weniger. Er ist viel frischer nach dem Training jetzt als früher. Er hat nicht mehr so diese wenn er harte Trainingseinheiten hat, sehr harte, dann sind die perfekt gefühlt und er ist erholt dafür. Und ansonsten hat er nicht mehr die Tage, wo er nach dem Training ultra im Arsch ist und eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus gehen kann, um sich was zu essen zu kaufen oder sich mit Freunden zu treffen, sondern er ist insgesamt wacher, fitter und fühlt sich erholter. Insgesamt sind seine Umfänge und Intensitäten eher weniger als vorher.
Finde ich einen interessanten Punkt, weil ich beobachte das auch schon bei anderen und das ist übrigens auch, weshalb ich letztens diesen Sprung gemacht habe, ist, ich habe natürlich Training aufgebaut im Verhältnis zum Jahr davor, weil ich erstmal zurückkommen musste, aber es ist im Verhältnis zu, was ich früher gemacht habe, weniger, aber konzentrierter, also bewusster und ich bin viel erholter. Also das ist halt, ich glaube, das ist ein genereller Trend, der, also wir hatten ja irgendwann mal so diesen Trend, der ja auch so von UAE ein bisschen kam, dieses Zone 2, ganz viel und auch sehr viel Volumen und so. Und ich habe das Gefühl, es geht jetzt alles mal wieder so ein Ticken zurück und dass du, nicht, dass sie jetzt wenig fahren, aber wie schon sagte, ich glaube, dieses Thema Erholung und frisch, glaub, da, frisch vereinheiten sein und auch eine mental und all diese Sachen, dass du da immer fit bist, glaube ich, ein riesen Aspekt.
Ja, das ist, glaube ich, genau das Ding. Ne? Also ich habe auch ein Interview mit ihm gelesen, wo er einfach sagt, und wir haben auch das letzte Jahr angesprochen, und er hat es auch letztes Jahr im Interview gesagt, letztes Jahr hat er sich um alles selber kümmern müssen. Ja? Er hat sich irgendwie um sein Training Gedanken gemacht, um seine Ernährung. Er hat sein eigenes Höhentrainingslager bezahlt. So, und jetzt kommst du halt in Team rein. So, alles, es wird sich um alles gekümmert. Du kannst Vertrauen haben, dass das auch gut ist, was die dir sagen, ja, und du brauchst eigentlich nichts mehr machen, außer dich aufs Fahrrad zu setzen, zu trainieren. Danach wird dir quasi in einem Trainingslager, wo er im letzten Jahr noch selber war, wo er sich dann selber Essen kochen musste, dann steht dann schon vom Koch genau das, was du brauchst, ja, also wirklich auf Makros runtergerechnet, ja, genau richtig viel Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Und danach legst du dich auf die Massagebank und ins Bett, so. Und mehr braucht er jetzt eigentlich nicht zu machen. Und das machten die nicht nur für ihn, das machen die halt für alle Fahrer. So, und ich glaube auch einfach den Spirit, den dieses Team dann haben muss, ja, wo keiner was zu meckern hat, ja. So, man kennt das ja noch aus dem Team früher, Paul.
Das ist
eigentlich immer irgendwo was.
Das ist halt zum Beispiel auch das Interessante, was man bei Ineos ja mal dachte, dass da einfach, also bevor jetzt ein Jumbo kam und so gut wurde, dachte man so, Ineos ist so der Pinnacle. Aber da gab es ja schon auch ab einer gewissen Reihe von Fahrern, hat das ja auch krass stark abgenommen. Ne? Also,
das kann schon sein, ja.
Die Betreuung. Also ja, ich weiß es einfach, dass es, also ja. Und wenn du halt wirklich jeden Fahrer, und das kann man wirklich vorstellen, dass sie das machen, immer, also dass du alle, egal ob jetzt weniger ist oder halt dann den Helfer, der quasi am Position 28 vielleicht irgendwie steht, auch im Gehalt oder sowas, die gleichen Versorgung gibst, gleiche Behandlung, dann profitiert das ganze Team davon.
Ja, klar.
Und was ich bei denen auch interessant finde, ist ja, die haben sich ja mit ihrem Status erarbeitet, die haben ja einen Zugang zu Talenten. Also du willst ja als Fahrer, also wenn du jetzt nicht gerade selber Pogacar bist, aber halt sowas wie Jürgensen, wo du weißt, du hast ein Potenzial, was vielleicht noch freigeschaltet werden muss, ja, oder auch so ein Tratnik, dann ist es so wie damals so Quickstep, wo du halt als gewisser Fahrertype hingegangen bist, um quasi nochmal diesen Step zu machen bei den Klassikern als Sprinter. Und so ist Jumbo halt gerade.
Ja, wie gesagt, es fallen ihnen jetzt auch viele Sachen so.
Ja, natürlich,
nicht umsonst aber zu, aber natürlich aber schon, profitieren sie von dieser Führungsrolle, die sie gerade haben.
Ja, genau.
Ne? Man kann das schon so sagen. So, früher wollte jeder zu Sky oder Ineos. Und heute, ja, da will schon irgendwie jeder zu Jumbo Visma. Also natürlich gibt es auch noch andere Teams, in denen man schnell Rad fahren kann, so ist ja nicht. Aber ich glaube schon, dass sie ja einfach so in vielen Bereichen sich so um jeden Fahrer gleich auch kümmern. Das ist ein wichtiger Punkt, weil dann hast du halt auch diesen, ne, das ganze Team hat Bock einfach so und es funktioniert schon
es
sehr gut.
Es gab früher, also ganz ehrlich, also ich bin in keinem Team gefahren, wo es keine Unterschiede gab, wo keine Unterschiede gemacht
wurden. Ja, voll. Das war auch ganz normal und der Radsport ist ja so konservativ in manchen Dingen.
So ein Kastensystem, ne? Innerhalb von Teams.
Und dass es dann immer noch so ist, ja. Also dass der Teamleader hat eine andere Lackierung oder einen anderen Laufradsatz fürs Training drin oder irgendeinen Quatsch, ja.
Da muss aber erstmal ein Riesenumdenken in der Chefetage halt stattfinden.
Und das,
ne?
Das ist es, ne? Also du musst auch mal sehen, wie viel Personal einfach dazugekommen ist bei einem Team wie Jumbo Visma oder auch schon ausgetauscht wurde. Also das passiert viel häufiger gefühlt als bei anderen Teams. Ja, wenn du in andere Teamstrukturen reinguckst, da sitzen noch die gleichen Leute hinterm Lenkrad als sportliche Leiter wie vor 20 Jahren. So, und auch wenn es überhaupt ein Performance Management gibt, sind das teilweise alte Mechaniker oder wie auch immer, ja, die schon dann nach wie vor immer ihr gewohntes Ding machen, ja, das hat schon immer funktioniert und das ist so ein typisches Ding im Radsport, also bevor wir was ändern, nee, warten wir erstmal und ich glaube, das ist einfach heutzutage ein richtiger,
der Elefant,
eine richtige Bremse.
Der Elefant im Raum ist ja jetzt eigentlich so, wer denkt sich das jetzt nicht, was denkt man sich denn in so einem Movistar-Team? Du hast diesen Matteo Jürgensen und du betreust ihn ja scheinbar letztes Jahr nicht so top-notch, wenn er sich selber die ganzen Dinge erarbeitet hat und Trainingslager bezahlt und so, dann wechselt der das Team.
Ich glaube jetzt nicht, er hat auch jetzt gesagt, es ist auch noch lange kein schlechtes Team. Ja,
ja, so, also du sagst ja auch, es fällt Visma so ein bisschen was zu, das ja auch, ne? Also da ist ein Fahrer mit einem riesen Potenzial, der dann zu ihnen kommt. Natürlich will auch jeder dahin im Moment. Und dann halt auch sein Potenzial, was er sich wahrscheinlich letztes Jahr schon aufgearbeitet hat und in den Jahren davor, jetzt halt beginnt, richtig freizusetzen. Aber trotzdem ist da ein anderes Team.
Ja, auch in so einer Mannschaft,
jetzt,
ne?
Also, ja, was er jetzt auch sieht, so, ja, irgendwas machen wir ja nicht so richtig.
Weil ja, gut, aber das jetzt,
in diesen zwei Rennen maximal den
gleichen Platz. Kann man nicht so sagen.
Ich glaube, die haben es auch nicht erst
natürlich
bei ihm festgestellt.
Natürlich hat man den Fahrer auch verbessert, aber man holt ihn ja auch in ein Team rein, wo er dann ganz anders funktionieren kann. Mhm. Also bei Movistar hatte er gar nicht die Möglichkeit, einfach durch die Teamstärke in einem Klassikerrennen ein Rennen so zu fahren, wie er es jetzt macht. Ja, also er hatte auch in dem Interview, was ich gelesen habe, gesagt, so, er hatte das vorher noch nie, dass er ein Rennen als Mannschaft mitbestimmen konnte, also ein Klassiker zumindest. Ja. Und das hast du ja, du hast ja jetzt nicht nur einen Jorgen, sondern du hast da eben auch einen Van Baarle, einen Van Aert und Benoit und was weiß ich, wenn die da alles am Start haben bei so einem Rennen, da kannst du natürlich auch ganz anders fahren. Aber es stimmt schon, ja, man hat das davor mit Laporte, so, bei dem hätte es wahrscheinlich auch schon gereicht, wenn du den von dem De Rosa runterholst und auf dem Cervelo setzt, muss man einfach so sagen, dass er dann schon mal deutlich schneller fährt und dann kommen natürlich alle anderen Sachen auch nochmal dazu. Aber das heißt jetzt nicht, dass das nur in diesem Team funktioniert, aber die anderen Teams müssten schon, wie du sagst, anfangen umzudenken.
Jetzt kommt Beispiel Nummer zwei.
Ja gut, aber meine anderen Team findet ja auch ein, dieses Wort, Alter, ich werde jetzt das falsch sagen, Protektionismus statt. Also sind ja Leute, also nicht unbedingt im Management, aber in anderen Rollen, die was zu sagen haben, die ja auch ihr eigenen Job sichern wollen. Und wenn sie reflektieren würden, was sie, glaube ich, auch tun, bis zu einem gewissen Grad, dann würden sie bei vielen Teams auch sehen, dass sie vielleicht gehen müssten oder also selber was initiieren müssten, aber ich glaube, das wollen viele nicht. Und das, was Jumbo, was wir nie vergessen dürfen bei Jumbo ist, die waren irgendwann mal kurz vor Tod, ne? Also das Team war kurz davor, irgendwie gar nicht mehr zu kriegen. Die waren richtig schlecht, die haben eine Saison, keine 5 Rennen gewonnen, so ungefähr. Und da wollte niemand hin. Und die haben ja, Roglic kam dazu durchs Team, wir fingen an, irgendwie Radrennen zu gewinnen. Das Team ist ja, haben sie auch Roglic zu verdanken, ich glaube, das wissen sie auch, das haben sie ja letztes Jahr auch ein paar Mal gesagt, sind die ja so Stück für Stück gewachsen und die haben ja trotzdem auch immer wieder dieses finanzielle Problem, ne? Also sie sind ja jetzt ja auch nicht safe, so, die kämpfen ja auch mal wieder rum. Das ist
ein generelles Problem
im Radsport, ne? Von daher, also die kommen ja auch wirklich von, muss man sagen, ganz unten in einem World Tour Segment und hatten dann aber halt die richtigen Leute, die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und wie ich schon sagst, da ist halt ein Wechsel. Aber ich glaube, bei anderen Teams, du wirst im gesamten Radsport diese Richtungsänderung nie erreichen, weil viel zu viele Leute an ihren Jobs hängen und ihre Positionen stärken wollen und nicht schwächen. Und dann hast du das einfach, dass du nicht die Position änderst.
Deswegen gar nicht so schlecht, dass man so ein Relegationssystem hat, ne? Also ich glaube schon, dass es immer wieder Teams gibt, wo so Umdenken stattfindet. Ja, oder,
yeah, klar.
Ja, ich glaube zum Beispiel Tudor ist eben so eine Mannschaft, was einen ganz anderen Ansatz auch hat. Ja, die haben, obwohl sie große Sponsoren haben, jetzt nicht auch groß auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich jetzt so ein paar Top-Leute geholt, sondern versuchen das auch so aufzubauen, jeden Fahrer bestmöglich zu entwickeln oder ja, die bestmögliche Form zu erarbeiten mit dem Fahrer. Und ich glaube, dass da einfach in den nächsten Jahren nochmal so ein Shift sein wird, sodass ein paar Traditionsteams, wenn die es nicht schaffen, dann Umdenken herzuführen, einfach im zweiten Teil der World Tour fahren oder vielleicht sogar einen Abstieg fürchten müssen in die Pro Tour.
Ja, also ich glaube, solange du halt immer einfach so diese Karte Tour de France hast, also dass du teilnehmen kannst, allein dadurch, dass du finanzielle Mittel hast und dadurch die World Tour Lizenz irgendwie holen kannst und in der Regel hast du dann ja auch ein, zwei gute Fahrer, die irgendwie Punkte holen und Sieger einfahren. Ich glaube, solange da kein Druck innerhalb dieser World Tour auch entsteht, wird es auch keine großen Veränderungen geben, weil, wie gesagt, die Leute hängen an ihren Positionen und ja, ich meine, das haben wir selber im eigenen Leib erlebt, in den Teams, wo wir vielleicht waren. Und siehst du ja auch immer wieder. Also ich meine, wie du schon sagst, dass es über 20 Jahre immer die gleichen Leute sind und Teams, also sich einfach auch nicht bewegen. Also ja, ist egal. Aber ich würde trotzdem gerne jetzt über
Bora und Roglic, ja. Da wollte ich drauf hinaus.
Genau, ich finde, dass jetzt nicht hier irgendwie denken, ich will jetzt Bora bashen nach dem ersten Rennen, darum geht es mir gar nicht. Aber ich habe halt irgendwie so ein paar Dinge, fand ich sehr interessant. Also erstmal, dass anscheinend die Powerdaten von Roglic nicht schlecht sind. Der fährt irgendwie im Teamzeitfahren wohlgemerkt, seinen besten 32 Minuten Wert.
Wo sich jeder hinten dran dachte, wo fahren wir jetzt hin?
Ja, genau, und aber nach der Hälfte, nicht mal der Hälfte, sind sie halt nur noch zu dritt. Und das fand ich krass und dann fand ich heftig, weil wir haben immer drüber geredet, die haben ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Grand Tour-Team. Allein, also wenn du jetzt einfach nur die Wattzahlen in den Raum wirfst, ja, aber was mir aufgefallen ist, ich glaube, deren größte Schwäche kann es sein, so ein Radrennen wie Paris-Nizza, dass Roglic viel zu oft nicht in der Position ist, in der er sein müsste und dadurch schon viel zu viel Energie verschleudert, weil der war ganz, ganz oft nicht da, wo er hätte sein müssen und er musste selber korrigieren. Und das Teamzeitfahren war für mich dann so ein bisschen bezeichnend, weil klar fährt er mega stark, aber der Fakt, dass er diesen Wert überhaupt fährt und noch zu dritt ist, spricht dafür, dass er extrem viel von vorne fahren musste oder von vorne gefahren ist und dann und war er dazu halt auch noch gut, weil die anderen
als Team nicht gepaced war.
Ja, na gut, aber also du fährst ganz im Mannschaftszeitfahren, auf so einen Wert zu kommen. Ich weiß nicht, was der Wert war, aber der ist schon ein paar Mal im Berg schnell hochgefahren, auch einen längeren. Da kommst du eigentlich nicht hin, wenn du normal Führung fährst. Also du hast ja, das ist einfach Stopp,
ja,
weißt du? Der fährt ja vorne in der Führung nicht 6,5 Watt. Der fährt dann vorne halt, das heißt, da musst du wahrscheinlich ja genau viele lange Führungen fahren.
Das, was, ja, klar, was dieser Mensch
machen soll. Ja, genau, aber dann.
Was dieser Mensch machen soll, der soll die Tour de France gewinnen.
Ja,
das
genau,
soll ja der stärkste von denen sein.
Aber dann ist es kein gutes Zeichen, so früh so viele Fahrer zu verlieren. Ja. Und ich will jetzt auch niemanden da irgendwie gar nicht nennen, damit ist einfach nur aufgefallen. Die haben sehr, sehr viele gute Rennfahrer, die sind auch sehr smart und sehr gut im Positionieren. Aber ich glaube, dass da eventuell gegenüber zum Beispiel Wismar Liese Bike ein paar PS fehlen gegenüber vielleicht Nathan van Hooijdonk, gegenüber Laporte.
Wenn du
also
jetzt,
die müssen sich ja mit diesen, van Hooijdonk fährt nicht mehr, aber du musst dich in dem Fall mit denen messen. Du brauchst ja nicht sagen, wo wir mal waren, sondern du willst ja die Tour gewinnen und die wird halt nicht nur in den Bergen gewonnen. Ja.
Ich glaube, da ist man sich auch völlig bewusst bei Bora, dass da so ein gewisser Fahrertyp vielleicht fehlt oder vielleicht auch zwei, drei, weil parallel war ja nur
der Weggang von Nils,
Tireno,
der wird richtig, der wird der Weggang von Nils wird, glaube ich, in diesem Ziel-Toursieg langfristig noch richtig wehtun, weil Nils auch bei Bora im letzten Jahr so der Einzige war, der noch da war, wenn es keine Bergetappe war, sondern so eine Medium-Schwere, weißt du, wenn es so, und Nils hat jetzt nicht seine besten zwei Jahre gehabt letztes Jahr, aber der war halt da, weil der halt hat halt diesen Motor einfach, weißt du, der kann Position fahren und der ist halt stark. Ich glaube, der wird dir noch richtig fehlen, so, weil es bringt dir halt nichts, wenn du Flassoff und einen Hindley vielleicht hast und auch einen Kemner und so, die können alle, sobald es bei Cook geht, fahren, aber auf der Fläche jemanden mal richtig in Position zu bringen, ja, damit der nicht die ganze Zeit selber da irgendwie um irgendwas kämpfen muss, das ist mein Eindruck gewesen am Fernseher. Kann sein, dass es im Rennen nicht so war, aber für mich sah das nicht souverän aus, ja.
Ja, am Ende Bora, glaube ich, 4 Leute in den Top 10 bei diesen beiden Rennen zusammen.
Ja,
das ist auch
ja.
Bestes Ergebnis von allen Teams.
Klar, die mega Bergfahrer.
Aber in der in der Zusammenstellung von dieser Mannschaft fehlt halt irgendwo, um zwei Rennen gleichwertig zu besetzen, eben so ein Fahrertyp, so ein
Rouleur. Zweimal.
Ja, mehr oder weniger. Also du hast ja auch, man muss sagen, wenn du dir das Team von Jumbo-Visma anguckst, mit dem die zu einer Grand Tour fahren, das ist ja fast nur so Typen. Ne? Also die fahren alle so schnell bergauf, die brauchen dann halt auch nur noch ein oder zwei Bergfahrer,
um ihren Leader zu unterstützen. Ich gucke dir Miguel Berg an bei UAE, der auch so Schweizer Taschenmesser einfach ist. Der kann ja auch alles so.
Ja, ich weiß auch, dass Bora da auf dem Transfermarkt auf jeden Fall aktiv ist, so einen Fahrer noch in die Mannschaft zu holen. Vielleicht auch mehr von dem Fahrertyp. Ich glaube das schon. Und ich habe auch gehört, dass das Teamzeitfahren sehr undankbar war. Also
ja, war
du musstest
hart,
nur einmal irgendwie nicht im Windschatten sein, dann hast du eigentlich keine Chance mehr gehabt.
Er war halt Gegenwind und dann Rückenwind.
Also ich glaube, da waren auch sehr viele Umstände dabei, die jetzt dazu geführt haben, dass das Team nicht, also das so auseinandergeflogen ist. Ja, ja. Ich glaube, irgendwie mit ein bisschen weniger Wind oder anderem Windverhältnissen.
Also das Witzige ist, die waren ja bis zur Hälfte auch noch richtig gut.
Ja, ja.
Also die waren nicht weit weg von der Bestzeit, aber das liegt natürlich auch daran, dass Roglic sein 32 Minuten Best weggefahren ist bis dahin. So.
Ja, es war auf jeden Fall seine schlechteste GC-Platzierung seit 2018. Ich habe jetzt mal das eine Paris-Nizza ausgeklammert, wo er gestürzt ist auf der letzten Etappe. Das ist natürlich jetzt erstmal schon ein Downer, würde ich sagen, oder? So.
Ja, ich glaube, das ist auch auf dem Niveau, wo er sich bewegt, dass es halt wahrscheinlich wirklich so Nuancen sind, wo du dich auch irgendwie an gewisse Dinge im Team erstmal gewöhnen musst, dass er gar nicht heißt, dass die nicht gut sind. Aber du musst dich halt erstmal umstellen. Ich glaube, und wissen, wie du schon sagst, also da fährt dich halt auch ein Moped in den Berg rein, ne? also du bist, also das ist so, da machst du halt Autopiloten und fährst halt schnell. Ich glaube, das ist wirklich, das muss ein ganz anderes Fahren sein als so ein Top-Athlet, als wenn du jetzt in alle anderen Teams erstmal reinkommst. Mhm. Also so scheint es auch von außen.
Ja, also ich glaube, da sind ja schon viele Sachen, an die man sich noch so gewöhnen muss. Ne? Man darf ja nicht vergessen, also Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico sind beides World-Tour-Rennen, beides so super viel Prestige. Da wollen nicht nur eine Mannschaft gewinnen, sondern da ist das Niveau einfach so hoch, dass da viele Sachen einfach eine Rolle spielen. Ne? Also auch so, wie er sich jetzt in der Mannschaft eingefügt hat, er kann auch noch nicht, vielleicht vertraut er auch noch nicht den Fahrern so. Nein, ne? Also vielleicht konnten die ihn in Position fahren, aber dann hat er Angst gehabt, weil der eine irgendwie anders fährt als der Laporte.
Das war jetzt gerade keine Generalkritik, also Dinge, die mir aufgefallen sind.
Das muss jetzt gar nicht so viel verkehrt gelaufen sein, dass es nicht reicht, um ganz vorne mit reinzufahren.
Es ist trotzdem ein Fakt, dass das erste Mal seit 2018 nicht drin ist. Und 2018 war Jumbo noch nicht Jumbo, was jetzt ist. Und da ist er auch allein durch die Gegend gefahren im Feld. Oder viel alleine. Aber ja.
Da war auch noch jünger.
Aber ja, aber die Werte scheinen ja irgendwo zu passen. Ich fand es an einem Tag interessant. Ich glaube, die Etappe, wo Jorgensen, McNulty und Skelmoser da wegfahren, da attackiert er ja an den Berg rein. Da ist er aus dem Bora, ist ja bei Tirreno, haben die das Feld auseinandergenommen, ne? Auf einer Etappe. Ja. Und dann ja bei Nizza auch, also am Berg glaube ich schon, dass die da auf jeden Fall eine relevante Rolle spielen werden. Das zweifle ich gar nicht ein. Aber dann fand ich interessant, dass er mit einer langen Hose gefahren ist. Dass er so mit dem Zeitpunkt in das Rennen überhaupt gegangen ist. Es sah aus wie eine lange Hose. Es ist nicht wie Beinigen, sondern wie eine lange Hose. Also gar nicht mehr, also weißt du, das ist so dieses, also wie gehst du dann in das Radrennen rein in dem Moment? Das fand ich jetzt interessant. Es mag richtig kalt gewesen sein, aber...
Weiß man ja bei ihm auch gar nicht, welches Mindset er jetzt gerade hat. Vielleicht will das ja auch mal anders machen als man anders. Ja. Ich finde es auch, also es ist ja immer so die Frage, was macht das mit deinem Selbstbewusstsein, wenn du nicht ganz vorne bist und gewohnt bist, ganz vorne zu sein, oder bist du entspannt und aus Fehlern lernt man halt auch am besten, ne?
Ja, also, der Typ ist doch
entspannt, also, kommt er auf jeden Fall gerade rüber, ne?
Entspannt kommt er rüber, genau. Und am Ende denke ich mir so, ist gar nicht so schlecht, dass das jetzt nicht so super läuft gleich, weil da müssen sich noch einige Leute finden und dann ist man da halt, man weiß ja, also auch die Leute da im Performance-Bereich bei Bora sind jetzt keine...
Nee, darum ging es ja auch.
Er hat seinen Trainer ja mitgenommen. Ja. So, also ich glaube,
da sitzt man sich hin,
Das war sein Trainer bei Jumbo?
Ja.
Okay, ich dachte, er hat einfach nur.
Okay. Ja, doch, Marc Lambert ist von Jumbo Wismar, haben wir eben noch drüber gesprochen, dass sie auch mal von Leute verlieren, mitgegangen. Ja, ich weiß nicht, wen er da jetzt noch trainiert oder ob er nur Rocklich trainiert, ich denke mal nicht. Also ich denke mal, das unterstreicht ja dann auch nochmal so, dass er da Top-Leistung abliefert. Also das scheint erstmal gestimmt zu haben. Man kann auch nicht in die Powermeter von den anderen Fahrern reingucken. Vielleicht sind die auch noch alle ein bisschen besser geworden. Ne?
Man hätte jetzt natürlich auch gerne Paris-Nizza mit Roglic direkt gewonnen und hätte sich da weiterhin groß auf der Erfolgswelle gesehen.
Macht's nicht einfach.
Aber
danach,
am Ende ist es natürlich auch zahlenmäßig komplett egal, wie der jetzt bei Paris-Nizza performt, weil es halt um den Juli und die Tour de France geht. Für Roglic, ich habe auch den Satz gelesen, so der Typ hat eigentlich alles gewonnen, außer das eine Rennen und jetzt geht's halt darum.
Ich glaube, egal ist es nicht, um ehrlich zu sein. Also es ist schon auch, also du fährst auch so zum Rennen hin, um so ein paar Boxen zu ticken, auch wenn es nicht der Sieg ist, aber um halt zu gucken, so funktioniert das nicht und ich glaube nicht, dass man auch, die sind alle sehr positiv gestimmt. Das musst du auch sein. Und ich meine, wenn ich Rock nicht kann, mit Niederschlägen umgehen. Ich glaube, jetzt ist kein Rückschlag gewesen, aber ne, ich meine, der gewinnt oder der verliert am letzten Tag die Tour und dann zwei Monate später holt er die World, weißt du, also, oder anderthalb Monate später. Also der ist da schon gefestigt, aber man wird schon ehrlich, also innerhalb des Teams schon auch analysieren, so.
Also klar, wir kennen ja so ein paar
Probleme. Ja, also das ist, egal ist es glaube ich nicht. Ist noch ein langer Weg bis zur Tour. Aber Fakt ist halt auch, die anderen, ne, die werden halt bis dahin noch nicht abbauen. Du musst halt, hast halt immer Catch-up. Das ist einfach so. Ja. Wie auch immer, was haben wir noch auf der Rolle stehen? So oder so.
Mailand-San Remo und Decathlon hat neues Trikot.
Wussten wir ja schon.
Wussten wir schon.
Wussten wir schon.
Ja, wir haben ja Spice überall.
Ich habe euch das schon vor ein paar Wochen geschickt, das Trikot. Aber mir war es damals nicht klar, dass Decathlon ein Rebranding startet und deswegen das Trikot jetzt nochmal neu aufgelegt wurde. Ne?
Ach, die Firma Decathlon hat ein Rebranding?
Ja, also nicht groß anders, aber es ist ein bisschen was verändert hat sich da im Corporate Design. Und dementsprechend gibt es ein neues Trikot und jetzt sind sie mal voll Canyon SRAM hinterhergelaufen, würde ich sagen, oder? So ein bisschen.
Nee, Santik Vibertec.
Santik Vibertec oder Santik Vibertec.
Ja. Ja, ich finde es eigentlich, ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, irgendwie ist mir so ein bisschen egal, aber ich finde es eigentlich gut, dass das jetzt öfter passiert im Radsport, dass sich auch mal so Designs ändern während der Saison, weil es ja eigentlich dafür spricht, dass irgendwo, es könnte für eine fehlende Professionalität sprechen, aber gerade so in dem Bereich spricht es ja dafür, dass es dem Sponsor wichtig genug ist, auch in der Saison nochmal zu ändern und das Ganze nochmal neu aufzulegen, sind ja auch mit Kosten verbunden und so weiter. Eigentlich, dass dieser Aufwand reinfließt, finde ich, ist ja erstmal positiv, um sich eben auch marketingtechnisch so gut zu positionieren und auch nicht im Jahr alles so zu lassen, wie es einfach angefangen wurde.
Boah, ich habe kein Marketing studiert. Also, ich glaube, ich würde da jetzt erstmal nicht zustimmen. Also, ich finde es eher tragisch, dass Teams von Anfang an nicht hinkriegen, obwohl ich das jetzt gar nicht so schlecht fand, das Decathlon-Trikot. Das Neue, mir ist es auch egal, wie du
sagst.
Ja, aber
ich meine, als Decathlon weiß man ja in dem Moment, ey, wir machen
eben. Ja, die machen es ja wegen Rebranding, so. Das ist halt so eine Rebranding-Sache.
Ein Rebranding von der kompletten Firma, wir können das jetzt hier noch nicht abgeben bei der UCI im Dezember, beziehungsweise sie können es schon abgeben, aber das darf noch nicht veröffentlicht
das
werden.
Das Problem ist halt immer noch Identifikation im Radsport. Ne,
lass
halt
zwei Sätze drucken.
Ja. Ja, aber Thema Identifikation und wenn du alle paar Monate ein neues Trikot von irgendeinem Team siehst, musst du dich halt als Fan, der nicht andauernd zuschaut und sich richtig auskennt, nicht mehr wieder neu orientieren. Aber am Ende ist das, glaube ich, auch egal, ein zu kleinem Spektrum. Ich finde, die einzigen, die das eh mastern, ist EF. So, was die mal mit Rafa gemacht haben, muss man schon sagen, das ist halt aber auch auf einem ganz anderen Level außerhalb vom Radsport. Ich meine, Bora macht jetzt auch zur Tour was, ne? Gibt es auch dann irgendwie Red Bull-Räder und dann Red Bull-Trikot und so. Und bin ich auch mal gespannt, auf die Flügel am Start stehen.
Ja, dann. Ich wollte gerade sagen, wir haben so kleine Flügel am Helm dann.
Mal gucken.
Ja. Was sagt ihr zu dem Trikot?
Puh, okay. Weiß nicht, besser als das andere wahrscheinlich.
Ich fühle es nicht, aber mich stört es
also auch
nicht.
Also mein Ding ist es jetzt auch nicht, aber ja, wir sind nicht richtig abgeholt auf jeden Fall.
Nee.
Ja. Auf jeden Fall ein starker Wechsel zum vorherigen so Stichwort Wiedererkennungswert. Ne? Also wenn man das sich jetzt so anguckt, dann sieht man jetzt nicht mehr Age Dessert, das Team, was man so kennt. Ne?
Ich bin immer noch enttäuscht, dass sie die braunen Hosen weggegeben haben.
Aber ansonsten, glaube ich, haben sie mal ein bisschen umgedacht bei der Mannschaft. Ne? Die sind aktuell, also wenn man jetzt nur mal
gut,
dieses Jahr sieht, glaube ich, Platz 2 in der Teamwertung.
Übrigens auch noch immer eins der Top, also erstmal Felix Gall kann auch im Wiegetritt fahren, habe ich gesehen bei Paris. Fährt Paris-Nizza gefahren? Oder Tirreno?
Ja, ich sehe hier gerade ein Foto mit dem neuen Trikot, da fährt er auch im Wiegetritt. Also hat er anscheinend im Training auf jeden Fall ein paar Mal gemacht vorher.
Ja, genau. Da gibt es auch mal so schöne Memes dann auf X dazu. So wenn Felix Gall irgendwie Wiegetritt fährt, dann geht das Universum unter, irgend sowas. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, ich finde, die fahren gut und ich finde immer noch die musikalische Unterlegung von der Attacke von Paripatra heißt er, glaube ich, ne? Wie heißt der?
Ja.
Also in UAE Tour, die Bergankunft, wo
da lief Musik?
Connor gewinnt und der attackiert mit seinem Teamkollegen. Was war Paripatra? Heißt er Paripatra?
Ja,
ich glaube. Und die attackieren und da hat das Team selber irgendwie so ein geiles Hühl rausgehauen mit der Musik dazu. Und das hat mich richtig abgeholt. Da dachte ich, okay, da haben sie durch Zufall echt was richtig Geiles rausgehauen, weil das, die Musikrhythmus hat halt gepasst zu der Attacke und die war ja auch so krass explosiv. Das habe ich ein paar Mal angeschaut. Fand ich gut. Und
das war schon nice, hat auch keiner mit gerechnet da in dem
Moment. Genau, dass sie so abliefern. Auf dem Rad und dann abseits auch noch. Aber ich finde, die fahren gut, ja. Die ist so ein Team übrigens, was ich vorhin erwähnen wollte, was so, wo ich scrub, die haben Dinge geändert. Ja,
auf jeden Fall. Also durch Decathlon als neuer Sponsor jetzt, beziehungsweise Van Rysel, Ich kann mich immer noch nicht so ganz an diesen Markennamen gewöhnen. Da hat man natürlich auch Suicide mit reingeholt, die nicht nur an der...
Ah, ich habe gerade Suicide verstanden.
Suicide, genau. Also die fahren jetzt... Suicide Wheels. Ja. Die da jetzt nicht nur an den Rädern mitentwickelt haben, sondern auch so ein bisschen da mit in die Beratung reingegangen sind, ne, vom ganzen Setup. Und ja, man merkt es auf jeden Fall. Und auch das Team scheint so allein dadurch so ein bisschen beflügelt zu sein, ne, weil die schon so als Mannschaft, finde ich, jetzt auch nochmal ganz anders in Erscheinung getreten sind.
Ja, ich finde, die hatten immer wieder einzelne richtig gute Fahrer im Team. Hm. Und die haben ja auch so einzeln, so unerwartet waren die gut. So Ben O'Connor halt, so ein Geil, wenn jetzt irgendwie rauskommen. Wenn die das alles mal irgendwie so kombiniert bekommen, auch als Team. Und UAE fand ich, waren die schon richtig, richtig gut, ey. Da gab es einen Arche d'Isère Bergzug, oder heißen die? Ja, Decathlon Arche d'Isère heißen die, oder?
Ja.
Ja. Die haben einen Bergtrain.
Ja, und Bergankunft gewonnen einfach, ja, auch.
Also von daher.
Da, völlig unerwarteten Attacke, das, ja, war schon nice.
Da hat sich schon ein bisschen was getan bei denen. Schön zu sehen. Ja.
Okay. Philipsen-Wechsel und dann Wattbüro.
Philipsen-Wechsel ist ja gerade so jeden Tag, kommt eine Meldung, oder?
Ja. So, wer ist das Management? Die sollen wir am Arbeiten.
Alex Carrera, ja, ich glaube. Der sitzt jetzt jeden Tag da und schreibt eine Pressemitteilung.
Ja, der versucht, glaube ich, Druck bei den Rothoff-Brüdern aufzubauen.
Ja.
Aber der.
Das ist nicht so einfach, glaube ich.
Nee, genau, ich wollte gerade sagen. Die sagen sich, ja gut, wir haben Mathieu. Also.
Ja, also heute waren auch zum ersten Mal so gerüchteweise so ein paar Teams wurden da gedroppt, ne, in der Presse, wo es vielleicht hingehen kann.
Aber er haut jetzt auch schon so markige Sprüche raus, ne, wo er sagt, irgendwie, was hat er gesagt, ich will ein Team finden.
Ja, er meinte, jetzt kommen seine 4, 5 besten Jahre seiner Karriere.
Genau,
er will. So, und da will er halt im Team sein, wo er das auch, ne, bringen kann.
Das werde ich bei nächsten Gehaltsverhandlungen oder Jobbewerbung auch sagen.
Das ist schon eine Ansage. Das ist schon,
ich glaube, der ist auch nicht in einer einfachen Situation. Ja. Also ist klar, aktuell. Sagen, wenn man jetzt sich 2023 zumindest anguckt, der beste Sprinter der Welt.
Kurze Frage.
Aber die Frage ist halt so, wo ist jetzt Platz auf dem Markt, ne, für so einen Fahrer?
Ja, gibt's ein gutes Team, also ein Sprinterteam? Also, nee.
Vor allen Dingen, man munkelt, oder es gibt ja ein Angebot anscheinend für ihn. Und ich glaube, er will nicht dahin gehen, ja, weil sonst wäre es vielleicht auch alles schon irgendwo geregelt worden.
UAE?
Nee, keine Ahnung. Und ich glaube, er will da einfach nicht hin und jetzt muss er halt irgendwie gucken, dass er bei seinem bestehenden Team vielleicht die Konditionen bekommt, die er haben will. Weil, ganz ehrlich, UAE, zurück nach dem UAE sehe ich jetzt nicht. So, das ist kein Team mit so einem Top-Sprinter. Ja,
der,
die werden immer.
War er doch noch nie, oder?
Doch, klar.
Die kam der von UAE?
Ja. Und das andere Team, was jetzt genannt wurde, war Bora. Da denke ich jetzt auch so, okay, die haben Welsford. Klar, wenn sie jetzt sagen, du kannst auch 2 Sprinter haben, also ist auf jeden Fall ein Team, was öfter mal mit einem Sprinter irgendwie fährt. Aber hat jetzt eigentlich auch
aber nicht
Grand
die Tour.
Tours, ja, oder Tour de France, Gesamtwertung so als großes Ziel für die nächsten Jahre vielleicht ausgegeben. Passt jetzt ein Philipsen, der 4, 5 Jahre lang Fokus haben will, auch nicht so ganz rein.
Israel.
Nee, aber kann es ja einfach sein, dass der versucht, so viel Stimmung und Druck aufzubauen.
Ja, klar, das ist so ein...
Der will eigentlich bleiben.
Das muss man einfach mal die Archive durchgehen von den ganzen News-Outlets im Radsport. So die letzten Jahre, immer wenn ein großer Fahrer irgendwie Vertragsjahr hatte, dann gab es einfach immer so im Vorfeld diese typischen, ja, Pressemitteilungen.
Weil es gibt eigentlich, wie du schon sagst, es gibt eigentlich nicht so richtig ein Team, was Sinn macht. Und das Team, wo er ist eigentlich ein gutes Team für ihn. Für, ja, das. Ja. Weil da kann ich sicher sein, wenn er gut ist, kann er zur Tour fahren und wird da der Kapitän sein, dass selbst Mathieu van der Poel für ihn fährt. Also,
ja, also ich habe auch nur gehört, dass es ein großes Angebot für ihn gibt. Ich glaube, vielleicht hat er deswegen erst angefangen zu überlegen, was mache ich jetzt? Mhm. Weil es anscheinend sehr viel höher ist als das, was er jetzt verdient. Und ja, es ist halt dann immer die Frage so, ne? Wo ist Platz für so einen Fahrer? Weil der jetzt ja auch nicht, ja, er braucht halt 2, 3, 4 Helfer, so, wenn du ein GC-Team bist, wird schon schwierig. So. Und ja, also eigentlich würde ich auch sagen, das Team, wo er gerade ist, passt schon ganz gut. Ne?
Dann will er auch Roubaix gewinnen. Ja. Also ja, ich sehe jetzt, also als Sprinter, Also wenn du, glaube ich, so ein Medium-Sprinter bist, der ab und zu mal Radrennen gewinnt, aber du wirklich der Beste sein willst, dann gibt es halt nicht so viel Auswahl.
Ja, es muss halt gerade ein Team geben, was und selbst sich nach dir ausrichten will.
Früher war es Quickstep, aber selbst die sind es nicht mehr, wo sie Remco jetzt haben. Und da hat der Melier auch, ja gut, Melier ist auch schon am Fighten innerhalb vom Team, um da in der Position zu sein, wo er eigentlich, der hat ja das Team gewechselt, um quasi die Chancen zu bekommen, aber jetzt
stimmt.
Deswegen ist er da hingegangen. Und also es gibt eigentlich,
Und ich fände es aber auf der anderen Seite, finde ich es gut, wenn Philipsen nächstes Jahr woanders fährt, weil dann so bei den Klassikern alles noch ein bisschen mehr verteilt wird. Also es ist jetzt nur für mein persönliches Entertainment, weißt du?
Ja,
also
ja.
Ich würde mir auch gerne Laporte in einer anderen Mannschaft.
Aber ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass die Rothof-Brüder einfach knallhart bleiben. Also die schon ein bisschen anpassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das auf den Tisch legen, was er.
Ja, wobei, also man muss ja schon sagen, bei dem Team, wenn Van der Poel nicht fährt und du dir jetzt den Philipsen wegdenkst, dann bleibt auch nicht mehr so viel übrig, oder?
Ja, ist ein Argument.
Aber trotzdem
brauchen sie halt das Geld. Ich meine, die haben halt 10 Teams, ne?
Ja. Aber ja. ich finde schon, und also Van der Poel ist halt auch nicht ein Fahrer, der das ganze Jahr einfach da ist, ne? Mit seinen anderen Disziplinen und
nee, stimmt schon.
Die, so wie er halt ist.
Die brauchen den auch schon, ne?
Ja. Oder, ja gut, ich weiß nicht, wer jetzt sonst noch so auf dem Markt ist, wenn die als Ersatz holen könnten. Ja. Naja, aber ich fand das ganz amüsant die letzten Tage, das so mitzuverfolgen.
Alright, dann jetzt ins Wattbüro Milan Sanremo. Und das wird die langweiligste Wette im Besenwagen, weil wir alle drei dasselbe tippen.
Nee. Ja? Nee.
Glaube ich auch nicht, dass wir alle drei dasselbe tippen.
Du warst das schon voll der Fanboy die ganze Saison?
Ja, nein, ich bin Drecksäger Fredo Fan und ich glaube, die werden im Klassikern richtig rasieren, aber nicht Sanremo. Also die werden schon Zweiter, aber.
Okay.
Aber hast du den verboten, Schlauchreifen zu fahren, oder?
Das wäre auf jeden Fall jetzt mal ein wichtiges.
Ich glaube, da wird auf jeden Fall kein Schlauchreifen gefahren.
Ja, ganz ehrlich, wie ist das bei Drecksäger Fredo? Da gibt es doch
Leute, aber wenn du bei einer Weltmeisterschaft fährst, dann gut, fährst du natürlich nicht mit Drecksäger Fredo.
Wollte ich ja gerade sagen. So, es gibt in den normalen Rennen wird dem schon jemand, oder ist so jemand
wie Hans-Peter
so ein Star, der dann sagen kann, ich will aber trotzdem meine Reifen und der darf es dann auch noch.
Also ich
wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich schon.
Aber er ist so lernfähig,
also bei der Weltmeisterschaft war es auf jeden Fall so, dass er das haben wollte. Und
hat er das jetzt mittlerweile
gefahren.
Akzeptiert selber?
Ja, ja, ist schon.
Was hat er jetzt die letzten 2 Wochen so gemacht?
Eine Woche war auf jeden Fall Paris-Nizza unterwegs und hat so viel auf die Pedale getreten, wie geht, glaube ich. Und davor hat er das auch gemacht. Also, deswegen würde ich sagen, der steht voll im Saft. Und wenn er mal Sanremo gewinnt, dann ist das dieses Jahr.
Okay, also du sagst Pedersen.
Ja. Also ist, klar, natürlich muss ich jetzt auch.
Nee, irgendwie
das
du gar nicht.
Aber,
ich weiß nicht, die ganzen Medien und so weiter, die reiten jetzt hier so auf Jonathan Milan noch als Doppelspitze rum, das passiert doch nicht, also ganz ehrlich.
Also natürlich wird Milan nicht mit den ersten 5, sage ich mal, über den Poggio fahren, außer überrascht mich jetzt damit, aber das bringt natürlich Schreck in eine sehr komfortable Lage, ne? Du kannst halt,
wenn es ein bisschen langsamer wird,
voll,
dann.
Also Pedersen kann jetzt eigentlich hingehen und sagen, okay, ich weiß sowieso, Pogacar oder Van der Poel, einer von beiden, der wird 800 Meter vor der Kuppe vom Poggio losfahren und da fahre ich einfach alles mit.
Schon nicht langsam.
Und ich fahre einfach alles mit und ich muss irgendwie mit denen über die Kuppe fahren und danach kann ich mir sagen, okay, hinten habe ich Milan sitzen, wenn er dann noch da ist und kann dann, hat einen leichten Vorteil, würde ich sagen. Ja. Und dann.
Gut, den Sprint muss er halt noch gewinnen.
Den Sprint muss er gewinnen, aber ich glaube, er hat auch nicht oft verloren nach so einer Distanz.
Und
auch gegen große Fahrer stimmt. Nicht.
Und mit denen muss er halt um diese Kurve rumfahren. Da oben.
Ja klar, also das ist schon
und das
ich,
ist halt so, das ist so die Frage, die sich jetzt allen stellt. Kommt er mit den beiden bis zu dieser Kurve hin?
Ich würde sagen, dass er dieses Jahr auf dem Level ist, dass er mit drüber fährt.
Alles klar, dann haben wir zwei dieselbe.
Fährt Skoins auch? Skoins fährt er auch?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Er hat
ja,
auf jeden
der
Fall
steht
ein bisschen
der Meldeliste auf jeden Fall hier. Ja.
Das werden wir dann sehen, wissen wir jetzt heute noch nicht. Haben auf jeden Fall eine gute,
Leclerc,
gute Mannschaft.
Alex Kirsch, es ist auf jeden Fall das ganze Aufgebot da, um ihn dahin zu schaukeln. Jasper Stuyven als vormaliger Gewinner des Rennens.
Okay, auf wen tippst du?
Ja, auf Mats Pedersen.
Okay.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Ja, Jungs, wir fiebern ja auf Mailand-Sanremo als erstes Monument der Straßensaison am Wochenende hin. Aber ich bin noch in einer ganz anderen Gruppe drin. Ich check jeden Morgen die Speed Company Racing Gruppe in der Whoop-App. Am Sonntag startet nämlich auch Cape Epic, das wichtigste Mountainbike-Stage-Race der Saison. Und ich bin quasi der Patrick Lefebvre, eines der Favoritenteams.
Und wie ist die Lage?
Du hast ja doch immer die besten Werte, oder?
Heute Morgen hatte Lukas Baum eine höhere HRV als ich. Und eine höhere Erholung. Und das ist schon einiges wert. Also die Prognose ist, glaube ich, richtig gut fürs Rennen.
Egger hängt aber noch hinterher, sehe ich.
Ja, der ist aber auch heute erst in Südafrika gelandet.
Ja, okay, ist entschuldigt.
Aber bei der Ruheherzfrequenz fühlst du ja immer noch mit Abstand.
Ja, das ist das Alter.
Mittlerweile sind wir alle große Cape Epic-Fans und die Whoop-App ist nochmal ein ganz anderer Zugang zu den Athleten. Und für jeden Sportler auch ein Tool selbst, besser mit seiner Erholung und Belastung umzugehen. Wir haben ja mittlerweile auch viele gute Erfahrungen gemacht.
Ja, ich will es nicht mehr missen. Weder um die Jungs zu stalken, noch um selbst an meiner Form zu tunen.
Jeder, der Lust hat, mit Whoop an sich zu arbeiten und Teil der Community zu werden, bekommt mit Besenwagen einen Monat gratis auf join.whoop.com/besenwagen.
Yes, keine Lust, dir das zu merken? Dann ab in die Shownotes. Und wenn du mit dabei bist, auf in die Besenwagen-Gruppe. Ansonsten, also Nummer zwei, ansonsten wäre es nur noch Mathieu van der Poel für mich. Der ist noch nichts gefahren, aber ich denke mal, der kommt hier nicht.
Ja, wäre schon auch wieder eine Nummer, ne? Genau. Kommst wieder, erste Rennen der Saison mit der Nummer eins im Weltmeistertrikot. Wäre schon krass auf jeden Fall.
Also ich glaube, Pogacar kann Mathieu van der Poel nicht abhängen über den Poggio und den Sprint gewinnt er nicht.
Ich sage, er hängt alle ab.
Er hängt alle ab?
Ja.
So, also gleiches Szenario wie 2023?
Mhm. Van der Poel.
Van der Poel.
Achso, ja, ich sage ja, Pogacar kann Van der Poel nicht abhängen und Pogacar gewinnt den Sprint.
Ja, aber Van der Poel hat der letzte alle abgehängt.
Genau. Ja. Also entweder Van der Poel oder Pedersen und ich gehe halt mal auf Pedersen.
Das war auf jeden Fall Nervenkitzel eine Stunde lang.
Ich glaube halt, dass ich glaube, dass Pedersen auf so einem Rennen, wo das ja dann so, wo es ja ein Effort ist, also ein richtig krasser, ist er nicht auf dem Niveau. Ich glaube, dass er bei einem richtig langen, also wenn das Ding jetzt anders gefahren wäre, würde.
Meinst du, das ist vorher nicht schwer genug?
Nee, nicht für ihn. Also für mich ist ja Flandern, würde ich jeden Klassiker sagen, bis auf Sanremo. Weil Sanremo ist dieses eine Ding. Und das ist ja auch bei Pogacar genau das gleiche. Ich meine, Pogacar wiegt halt auch irgendwie 15 Kilo weniger oder 10 Kilo weniger, 10 Kilo wahrscheinlich eher als die beiden. Und das ist nochmal schwerer, da wegzukommen. Aber das, was Mathieu ja kann, ist ja dieses, auf dem Punkt, diesen einen krassen Effort. So auch. Und, da sehe ich ihn halt.
Ich glaube.
Da sehe ich ihn gerade superior, ja. Aber ich lasse mich auch gerne von anderen überzeugen, ja. Wo ich würde es ehrlich gesagt.
Du hast auf jeden Fall einen Punkt.
Auch cool finden.
Den ich vor ein paar Wochen mit dem Teamchef von Mathieu van der Poel auch diskutiert habe. Mats fehlt, glaube ich, noch so, sich diesen einen Effort aufzusparen. Er haut halt zu viel vorher raus. Mhm. Also es ging da ums WM-Rennen. Dass dann eben dieser eine große Effort nicht mehr so drin ist. Ja, also, keine Ahnung, als Sprinter machst du das eigentlich so ein bisschen. Du versuchst halt nie im Rennen vorher schon mal so richtig Gas geben zu müssen. Ja, lässt dich mal sacken oder so über den Berg, wenn es geht, dass du halt dir für den Endspurt alles aufsparst. So. Und ich glaube, das kann Van der Poel sehr gut. So. Und Mats, wenn er richtig gut Form hat, dann zeigt er das auch gerne. Und
ja,
das musst du halt am besten hinbekommen.
Auch,
ne?
Du hast bei Paris-Nizza auch gesehen, dass er auch zu gut war für sich selber in manchen Situationen,
ja.
In Sprints. Aber wiederum, also ich glaube wirklich, dass das Team bei den Klassikern extrem stark sein wird und in der Lage sein wird, das Rennen auch Jumbo ein bisschen an den Eiern zu spielen und das Rennen so weit schwer zu machen, dass es für Mats am Ende hinhaut. Aber es ist ein Remo.
Wär schön.
Aber es ist ein Remo. Ja, aber ich, also Mats gewinnt Flandern ja auch nicht, mit einem normalen Rennverlauf, da brauchst du dann sowas wie letztes Jahr oder das Jahr zuvor, wo sowas wie jemand wie Pogacar einfach schon freidreht viel zu früh. Sowas braucht Mats ja auch. So Brechstangenrennen, weißt du?
Ja.
Und ja, also deswegen gehe ich auf Mathieu.
Fabi, wir können dich ja heute auch mal fragen, was sagst du? Pogacar. Okay, Pogacar, jetzt haben wir alle, sind das jetzt die drei Großen, die da am Start sind? Oder ist
Pogacar fährt
kommt Van Aert eigentlich? Nee, Van Aert hat abgesagt.
Nee, Van Aert hat abgesagt. Fährt Pogacar überhaupt?
Van Aert hat vorher schon gesagt, ich wäre eh nur Zweiter. Ah, aber guck mal, dann hat ja Laporte freie Fahrt wahrscheinlich, ne?
Ja, übrigens Laporte, würde ich jetzt fast sagen, kann sogar vielleicht der Einzige sein, der bei Mathieu mitfahren könnte, wenn er einen guten Tag hat.
Ja, ich glaube, also man muss natürlich immer noch mal schauen, wie der Wind am Portio steht. Ist ja immer noch so ein Faktor. Ding, ja. Ja, wenn du Gegenwind hast, dann können er auch mal locker 5 über den Berg fahren.
Ja, das ist definitiv. Ja.
Aber ich glaube, das wird so... Ja, ähnlicher Rennverlauf einfach wie die letzten Jahre. Ich glaube nicht, dass ein Sprint kommt.
Nee, glaube ich auch
nicht. Es kommen einfach wieder so eine Handvoll Fahrer an. Also für mich ist auf jeden Fall so mit, sagen wir mal, es sind auf jeden Fall die spannendsten 20 Kilometer im Radsport.
Ja. Es sind auch viel zu viele Leute, die Krawall fahren wollen am letzten Berg und die auch viel zu viel Ehre in sich haben, als dass sie nicht fahren würden unten. Also jetzt Stuyven würde schon mal riskieren. Weißt du, als Fahrer?
Vorher? So, meinst du vorher loszufahren? Ja.
Unten. Aber Pedersen, auch wenn er weiß, er hinten in Milan, wenn Pedersen unten ist, mit 2 Leuten oder 3 Leuten und Mathieu ist dabei, glaube ich schon, dass er mit durchgeht. Weil klar hat er die Chance, mit Milan hinten zu gewinnen.
Ja, einmal reicht ja. Einmal gehst du mit durch und danach bist du so weit am Ziel, dass die anderen noch weiterfahren.
Aber keiner von diesen Charakteren, die wir jetzt auch genannt haben, sind so, dass die nicht fahren, also dass die es riskieren würden, nicht anzukommen, sondern die stellen sicher, dass sie ankommen. So, und da gibt es aber andere Rennfahrertypen, wie jetzt zum Beispiel Stuyven oder so, die dann, ich weiß, der gewinnt mit einer Attacke, das braucht mir jetzt keiner schreiben, aber es gibt halt so Fahrertypen, die riskieren dann auch mal, weil sie denken, sie sind smarter als die anderen. So, und dann kommt halt hinten die Gruppe. Das haben wir auch schon in Jahren immer mal wieder gesehen. Ja. Deswegen, ich freue mich auch drauf. Ich finde ja auch, Sanremo, das am schwersten zu gewinnende einfache Radrennen oder andersrum.
Das ist das einfachste Monument, so vom
aber es kommt her,
aber es kommt am schwersten zu gewinnen.
Am schwersten zu gewinnen, ne? Das ist echt krass, ne?
Jetzt können wir Samstag zusammen gucken noch.
Ja, das ist echt krass. Ich freue mich richtig drauf. Das ist ein geiles Rennen.
Außenseiterchancen, Filippo Ganna. Nee. Jasper Philipsen. Schafft der es in einem Gegenwindverlauf vielleicht über ein Poggio?
Ja, klar. Aber
der fällt ja auf Sprint, ne?
Aber dann ist Milan auch da und so. Aber gut, aber kann Milan schlagen. Aber zum Beispiel so ein Ghana ist eigentlich in einer kompletten Zwickmühle, weil der ist nicht stärker als die anderen am Berg. Wenn unten also rauskommt.
War letztes Jahr auf dem Podium, aber.
Der muss halt hoffen, dass alle breit sind. Und der ist ja auch schnell, aber halt nicht so schnell wie jetzt ein Mathieu, ne?
Oder ein Pedersen.
Ja, das weiß ich nicht, ne? Das ist halt dann wie so ein Totenrennen, ne? Dann am Ende auch. Aber ja, spannendes Rennen. Also man kann sich 82 Kilometer sparen. Und dann.
Ja, wir gehen ja erstmal ein bisschen Radfahren vorher.
Genau.
So, nee, den sage ich jetzt noch nicht als Außenseiter. Außerdem wäre es eh wieder Corso beeinflusst.
Fährt Morgado oder was?
Nee, der fährt nicht. Aber Tudor fährt ja auch.
Wer?
Tudor. Und wir haben auf jeden Fall gerade einen in der Mannschaft, der ist gut in Form.
Ja gut, aber das wäre eher so ein Gerrit Schiolek-Moment, oder?
Ja, doch. Also das wäre jetzt noch nicht so.
Also da würde ich mich nicht wundern, wenn die Konstellation passt. Ein oder zwei von rüber hinter ist Gruppe und er wird irgendwie 3 bis 5. Würde mich jetzt wirklich nicht wundern.
Ja.
Also ich glaube, da können wir auch einen Namen sagen, aber das bringt Unglück, ne? Dann machen wir es nicht.
Ja, gut, nee, sonst beschweren sich wieder die Leute. Ich tippe immer nur so unrealistisch.
Da würde ich mitgehen, weil der ist wirklich, und das ist auch so genau seine Platzierung. Der darf gar nicht gewinnen. Weißt du, der muss so 3 bis 5, muss da reinkommen.
Ja, ich freue mich aufs Rennen, wird spannend.
Jetzt regen sich Leute wieder auf, dass wir den Namen nicht sagen.
Marius Meyerhofer.
Ja, da ist er.
Alright, Boys.
Bis dann.
Wir sehen uns vielleicht am Wochenende, liebe Leute. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
Genau, ciao.